dieser Film zum Beispiel, da war das Material verschimmelt, stark verschimmelt, und es war dann eben extrem aufwendig. Da wurden extra Reinigungsstraßen in dem Filmlabor in Berlin aufgebaut, wo der Film dann durchgelaufen ist, und danach musste der dann nochmal durch eine Flüssigkeit, die eben die ganzen Schrammen eben normalerweise reduziert. Sowas ist immer wieder für jeden Film eine neue Herausforderung.
Das Filmarchiv des DFF digitalisiert und restauriert analoge Filme. Einen Einblick in diese wichtige Arbeit gibt jedes Jahr die Reihe Filmerbe Digital – Film Preservation Weekend. Dann sind digitalisierte Schätze aus dem Filmarchiv zu sehen, teils mit Musikbegleitung, mit Einführung und mit Filmgesprächen mit Gästen. Nächste Woche, vom 22. bis zum 25. Januar 2026, findet die Reihe zum 5. Mal statt. Ich bin Naima Wagner vom Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF, und ich spreche heute über die diesjährige Reihe mit meinem Kollegen Holger Ziegler, der im Archiv an Filmdigitalisierungen arbeitet. Hallo Holger.
Hallo.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst, das Film Preservation Weekend vorzustellen. Du bist heute extra zum Museumsufer gekommen. Du arbeitest ja sonst im Archiv in Wiesbaden.
Ja.
Bevor wir über das Programm sprechen, kannst du vielleicht erstmal erklären, was es bedeutet, einen Film zu digitalisieren? Also mit welchem Ausgangsmaterial arbeitet ihr und was sind die Arbeitsschritte?
Ja, das ist ein weites Feld, sag ich mal, weil es beginnt schon bei den Ausgangsmaterialien, dass Film nicht unbedingt mit den Originalmaterialien gut überliefert ist, sondern oft auch nur fragmentarisch oder verstreut oder man weiß nicht wo. Das heißt, für uns beginnt eigentlich die Arbeit damit zu recherchieren, was sind die besten Ausgangsmaterialien, wo wären die, wo könnten die sein. Die holen wir dann zu uns, versuchen wir zu uns ins Filmarchiv zu holen, um sie zu sichten und miteinander abzugleichen, was die beste Bild hat, was den besten Ton hat, wie sieht es mit der Vollständigkeit aus. Da stellen wir dann eben Sichtungsfiles, machen Abgleichsschnitte, um eben dann das miteinander zu vergleichen können, die Vollständigkeit abzugleichen zu können, um eine finale Fassung, die wir dann gerne für die Digitalisierung verwenden wollen, zusammenzustellen. Und da wir selber im Archiv keine technische Infrastruktur haben, um die Digitalisierung, die eigentlichen, durchzuführen, arbeiten wir da mit externen Dienstleistern zusammen, die dann sehr teure Geräte haben, High-End-Scanner, sehr teuer, um dann eben das Bild und den Ton bestmöglich eben zu digitalisieren, also vom Analogen ins Digitale zu übertragen. Und anschließend dann eben, weil das eben oft auch schlechte Materialien sind, dann auch zu retuschieren, Schäden zu beheben, also alles dann im Digitalen oder den Ton auch ein bisschen gut zu erfassen und auch hörbarer zu machen, dass es auf heutigen Anlagen alles gut läuft. Also es ist eine große Breite an Arbeiten, die damit zusammenhängen, um eben das analoge Material möglichst dem Ursprungszustand am nächsten zu bringen, also von der Vollständigkeit, von der Qualität her, aber auch von den Zusammenhängen, in denen es seinerzeit in den Kinos lief. Wir wollen jetzt ja keine High-End Dolby Digital Stereo Surround Fassung von einem Monoton aus dem Film aus den 30er Jahren machen. Technisch alles möglich, aber es wäre ja weit davon entfernt, was eigentlich dem Filmwerk entsprochen hat.
Und warum ist das überhaupt nötig, diese Übertragung vom Analogen ins Digitale?
Naja, der Hauptgrund liegt eigentlich darin, dass vor vielen Jahren wurden ja die Kinosäle digitalisiert. Das heißt, wo vorher in den Kinosälen überall noch die analogen 35mm Projektoren waren, gab es dann Werbemittel, um eben digitale Projektoren, digitale Anlagen zu installieren, was dazu geführt hat, dass in einem Großteil der Kinos aufgrund des begrenzten Platzes in den Vorführraum die analoge Technik rausgeflogen ist, als entsorgt wurde und nur noch in wenigen Kinosälen 35mm Projektoren vorhanden sind und noch weniger die Menschen gefunden werden können, die diese bedienen, gerade wenn es um alte Filmkopien geht. Damit ist aber natürlich alles, was Filmgeschichte ist, also die neuen Filme kommen jetzt alle digital ins Kino und können alle gezeigt werden, aber alles, was Filmgeschichte ist und noch auf 35mm Film vorliegt, fliegt damit plötzlich auch mit den Projektoren aus den Kinos raus, ist nicht mehr verfügbar, gezeigt zu werden, bis auf wenige auserwählte Kinos. Und da setzt eben dieses geförderte Förderprogramm Filmerbe, das ist ein Programm, das vom Bund, von den Ländern und der Filmförderanstalt FFA gemeinsam gefördert wird. Da setzt es an, es geht um die Verfügbarmachung von Filmen, von der Filmgeschichte, damit eben diese historischen Filme wieder oder auch breit gezeigt werden können, verfügbar sind, diese zu digitalisieren, in ein digitales Format zu überführen, um sichtbar zu sein und eben mit dem Anspruch natürlich den Sehgewohnheiten, die dem 35 mm innewohnen, auch ins Digitale zu übertragen.
Wir haben hier im Kino des DFF sowohl die Technik als auch die Menschen, um 35 mm und andere analoge Formate zu zeigen. Das sei an der Stelle nur kurz eingeschoben. Jetzt denken manche bei Filmdigitalisierung vielleicht an ältere Filme, aber das muss ja gar nicht sein. Also wir sprechen eigentlich von allen Filmen, die analog und nicht digital gedreht wurden, oder?
Genau, weil die Digitalisierung des Kinos fand in den 2000er Jahren statt. Bis dahin wurden alle Filme noch analog gedreht und auch danach vereinzelt noch, aber das waren dann eher so spezielle Sachen, die dann vielleicht analog gedreht wurden, dann digital geschnitten und digital ins Kino kamen. Aber eigentlich geht es älter, man sagt ja älter, eigentlich denkt man sich 30er, 40er, 50er Jahre. Nein, es ging wirklich bis in die 2000er Jahre hinein, dass Film analog gedreht wurde. Und entsprechend versuchen wir natürlich auch nicht nur jetzt alte historische Filme zu digitalisieren, sondern auch ein bisschen die Bandbreite durch die Jahre abzudecken.
Ja, dann sind wir bei der Frage, welche Filme überhaupt von uns digitalisiert werden. Also gibt es irgendwie Werke oder Abschnitte in der Filmgeschichte, die uns besonders wichtig sind?
Ja, das auch. Es gibt einmal, gibt es ja die Einschränkung, sag ich mal, um Filme zu digitalisieren, ist auch immer wichtig, wo liegen die Rechte für diese Filme. Und man kann ja nicht beliebig einfach Filme digitalisieren, wenn man keine Rechte hat. Deswegen ist das ein bisschen eine Einschränkung natürlich, dass man schauen muss, bei der Filmauswahl, die man trifft, welche Filme kämen denn dafür zum einen in Frage, weil man die Rechte hat, oder aber sind es nötig, weil man das Material hat. Wir haben ja ein großes Filmarchiv mit über 30.000 Materialien und es gibt ja auch ein sogenanntes konservatorisches Kriterium, das dafür da ist, wenn diese Materialien in einem gefährdeten Zustand ist, weil sie sich zersetzen, weil die Farben verloren gehen oder dergleichen mehr, dass man es digital sichern kann. Oder eben auch ein kuratorisches Kriterium, wenn wir sagen, wir haben ein besonderes Interesse, diesen oder jenen Film zu digitalisieren und haben die Rechte dafür, für den Kinovertrieb dieser Filme, dann können wir auch diese digitalisieren. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung für eine Auswahl dessen, was man digitalisiert. Dann gibt es natürlich auch immer Interesse, wie zum Beispiel die Stummfilmzeit, die frühe Tonfilmzeit der 30er Jahre, die Nachkriegszeit, die direkte Nachkriegszeit vor dem neuen deutschen Film, aber auch dann wieder die späteren neue deutsche Filme oder auch junges deutsches Kino. Also Voraussetzung ist natürlich für die Förderung immer, es müssen Produktionen aus Deutschland sein, deswegen dieses Deutsch. Und wir versuchen schon ein bisschen die Bandbreite dessen, was es da gab, auch abzubilden, weil manche Zeitbereiche, sage ich mal, wurden gerne mal ein bisschen vernachlässigt. Gerade mit dem frühen Tonfilmkino war es schwierig. Zum einen, weil die Überlieferungslage schwierig ist, aber auch, weil das eine Zeit war, gerade in Deutschland, wo mit den verpönten, verpönten Operettenfilmen viel war, weil in den 30er Jahren die Nationalsozialisten an die Macht kamen und auch da natürlich das filmische Schaffen mit kritischen Augen gesehen werden muss. Aber man sollte es eben nicht komplett vernachlässigen, weil nur in der Auseinandersetzung mit den Themen kann man sich dann auch wirklich eine Meinung dazu bilden und dergleichen mehr. Und auch mit dem Nachkriegskino, das ist ja dann sozusagen viel Heimatfilm oder was so als Heimatfilm klassifiziert wird, bevor dem neuen deutschen Film eben, wo eben auch immer Papas oder Opas Kino eben ist tot. Aber auch da gab es viele spannende Entwicklungen oder auch wurden viele Themen verhandelt, die die Gesellschaft seinerzeit beschäftigt haben. Auch die spiegeln natürlich dieses entsprechend wider. Und man soll das auch nicht außen vor lassen. Das heißt, es gibt für jeden Zeitraum oder Phasen immer Gründe, sich mit zu beschäftigen zu können ernsthaft, ohne jetzt in Nostalgie zu schwelgen. Als das Förderprogramm Filmerbe eingerichtet wurde, 2019, da wurde das Förderprogramm Filmerbe eingerichtet und da haben wir uns im Vorfeld mit dem Filmarchiv und dem Haus der Direktion auch zusammengesetzt und so ein paar Punkte, ein paar Schwerpunkte zusammengestellt, die wir gerne bearbeiten möchten auf der Digitalisierung. Natürlich ist immer auch interessant zu wichten, was sind denn gerade aktuelle Themen, sei es jetzt gesellschaftlich, sei es jetzt auch hier im Haus, was sind für Ausstellungen geplant, mit der Museumspädagogik, was wollen die gerne für ihre Arbeit haben? Oder gibt es Jubiläen von Filmemachern dergleichen mehr, wo man vielleicht perspektivisch darauf hin was vorbereiten könnte? Also das sind natürlich auch so aktuelle Tendenzen, die wir immer versuchen aufzugreifen, damit eben für die jeweiligen Veranstaltungen dann auch die entsprechenden Filme verfügbar sind.
Von diesen vielen Digitalisierungsprojekten der vergangenen Jahre und dieser großen Bandbreite, die du jetzt gerade beschrieben hast, trefft ihr dann also eine Auswahl für diese Filmreihe jedes Jahr? Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal ein bisschen konkreter zum Programm der diesjährigen Reihe. Los geht's, das kann man vielleicht zuerst einmal sagen, am Donnerstag mit der Premiere der Restaurierung von Trust der Diebe von Erich Schönfelder aus dem Jahr 1929. Das ist ein Stummfilm, der wird mit Musikbegleitung zu sehen sein von Studierenden der Hochschule für Musik und Darstellende Künste. Und es gibt aber auch noch eine weitere musikalische Veranstaltung. Vielleicht kannst du zu der noch ein bisschen mehr erzählen.
Ja, das ist dann am Samstag, den 24.01. um 18 Uhr. Da läuft dann eben Sensation im Wintergarten. Ein toller Film. Was das, die Veranstaltung so besonders macht, ist, dass wir zwei international renommierte Stummfilmmusiker eingeladen haben, die auch kommen und den Film live hier im Kinosaal präsentieren, nämlich Günter Buchwald, der Flügel und Violine eben spielt, und Frank Bocchius, der eben Schlagzeug und Percussion dann auch begleitet. Ich kann jedem versprechen, es wird ein tolles Erlebnis werden. Ich habe es ja schon auf vielen Stummfilmfestivals live erlebt und es ist immer wieder faszinierend, die beiden zu hören. Der Film an sich ist natürlich auch toll. Er spielt im Zirkus- und Artistenmilieu und stellt dieses toll dar von den Bildern allen her. Es ist auch teilweise direkt vor Ort in Berlin im Wintergarten, was ja ein riesiger Saal war. Seinerzeit haben wir die Skladanowskis ihr Programm dann im Wintergarten gezeigt und daher kennt man diesen Namen, der hat einen gewissen Kultstatus. Und er ist eben teilweise dort gedreht und es spielen eben bekannte Stummfilmstars mit. Ist eben eine tolle Location, das ist auch und dadurch auch ein historischer Blick, der das ermöglicht wird auf die Örtlichkeiten dort. Und natürlich auch der Regisseur Gennaro Righelli ist einer der vielen Exil-Italiener. Zu der Zeit war in Italien die Filmindustrie am Boden ein bisschen. Und deswegen sind viele italienische Regisseure nach Deutschland gekommen und haben hier Filme gemacht. Und das sind halt viele Filme, die wir auch teilweise schon digitalisiert haben, weil die immer sehr spannend sind von dem, was die dann gemacht haben, weil die eben mit deutschen Schauspielern, mit deutschen Stab dann eben auch zusammengearbeitet haben. Dieser Film eben auch ein sehr, sehr lebendiges Zeugnis dieser Zeit und auch dieser Filmemachkunst ist. Und natürlich auch interessant, weil es ist ja die Umbruchzeit, der 1929, die Umbruchzeit vom Stumm zum Tonfilm hin. Das heißt, auch da gab es ja große Veränderungen filmischerseits, dass eben teilweise mehr aufs Bild geachtet wurde. Und sobald der Ton kam, wurde es alles sehr statisch, weil ja alles war, man durfte keinen Lärm mehr machen, weil das schwierig war mit den Aufnahmen dann für den Ton. Also wurden es viel statischer, die Bilder eben auch, für, zumindest in der Frühzeit. Aber das war halt noch eine Zeit, wo der Stumm gemacht wurde, wo man nochmal versucht hat, alles, was irgendwie zu der Zeit mit Stummfilm möglich war, eben auch umzusetzen.
Genau, jetzt haben wir über zwei Filme von 1929 gesprochen. Es sind aber Filme aus verschiedenen Jahrzehnten zu sehen, also aus den 20ern. Das sind die frühesten, aber bis in die 90er reicht die Bandbreite. Was wir an der Stelle vielleicht auch noch sagen sollten, ist, es gibt zu einigen Vorstellungen auch Einführungen, entweder von dir oder von den KollegInnen aus dem Archiv. Und die schärfen dann auch noch mal ein bisschen so den Blick für die Vorstellung danach sicherlich und werden ein bisschen Einblick geben in die Digitalisierungsarbeit. Vielleicht kannst du von den anderen Programmpunkten noch so ein bisschen berichten?
Ja, also es laufen einige Filme, die meisten von denen werden eingeführt, auch von Kollegen, die zum einen über die Filme, über den Kontext, in denen die entstanden sind, was erzählen, aber auch ein bisschen über die Digitalisierung, die besonderen Herausforderungen über die einzelnen Filme. Zum Beispiel bei Ein Wintermärchen, das ist sozusagen angelegt an Heinrich Heines Deutschland, ein Wintermärchen, aber eben in die Gegenwart, was derzeit eben 1971 bedeutet, wo ein junger Hippie eben durch Deutschland reist, eigentlich nach zum Südpol reisen will, aber die falsche Richtung nimmt und die unterschiedlichsten Charaktere auf seiner Reise trifft. Und Popol Vuh, also zur Zeit sehr bekannt, die haben die Musik dazu gemacht. Und dieses Film zum Beispiel, da war das Material verschimmelt, stark verschimmelt, und es war dann eben extrem aufwendig, da mit den Reinigungsprozessen sich auszusuchen. Da wurden extra Reinigungsstraßen in dem Filmlabor in Berlin aufgebaut, wo der Film dann durchgelaufen ist und damit diese Pilze und Fungiziden dann eben entfernt wird. Und danach dann eben nochmal, nachdem diese ganzen Reinigungsstraßen waren, musste der dann nochmal beim Scannen eben mit einem Wetgate, das heißt, der Film läuft bei den Aufnahmen vom Analogen ins Digitale, wo es durch das Scanner läuft, nochmal durch eine Flüssigkeit, die eben die ganzen Schrammen eben normalerweise reduziert. Und damit hat man aber auch dann sozusagen diese Gewebestrukturen, die dieses Pilzgeflecht auf den Filmbildern gemacht hat, auch plötzlich geschafft zu reduzieren. Also das war dann ein tolles Ergebnis, was dann dabei rauskam, auch jetzt von Archivage, auch von Qualitätssicht, einfach durch diese Behandlung. Das freut einen natürlich, wenn man so Materialien bekommt, erstmal erstickt und dann sich was überlegt, wie das funktionieren könnte, um das wieder zu restaurieren, und das funktioniert dann auch wirklich. Das ist auch nicht selbstverständlich so, was ist immer wieder für jeden Film eine neue Herausforderung. Man muss sich dann eben immer wieder neue Wege suchen, wie man eben das Material, wenn es eben nicht den qualitativen Ansprüchen, die man sonst hat, entspricht, trotzdem zu einem guten Ergebnis letztendlich führt. Und auch da, neben dem ganzen Pilz, war der Film auch sehr stark rotstichig. Und wie der Name vielleicht schon sagt, Wintermärchen spielt also im Winter, während im Winter, wo sehr viel Schnee ist. Das heißt, in dem Bild, das war sehr kühl, von den Farben her auch seinerzeit schon angelegt gewesen. Das heißt, viel Weiß, Brauntöne, ein bisschen Blau. Und das mit Rotstich ist die ganze Atmosphäre von diesem Film kaputt gewesen. Und auch da hat man es dann geschafft, über diese Wege dann diese kühle Atmosphäre, also diese Farbdramaturgie, die ursprünglich in dem Film vorhanden war, wieder auch die wieder herzustellen, dass das Ergebnis jetzt einfach sehr nahe dem kommt, was seinerzeit in den Kinos lief. Ein anderer Film ist ja dann auch zum Beispiel Radio Star, die AFN-Story, den wir am Samstag zeigen werden. Der Film ist ein Dokumentarfilm über den AFN. Die älteren Zuhörer werden ihn vielleicht noch kennen. Das war vom American Forces Network, das sozusagen das Truppenbetreuungsradio der amerikanischen Soldaten hier in Deutschland. Aber es war auch gleichzeitig der Radiosender, der amerikanisches Lebensgefühl, amerikanischen Rock'n'Roll und dieses Gefühl eben hier nach Deutschland gebracht hat. Und man hat dann früher eben dann nicht unbedingt die Regionalsender gehört, sondern AFN, wenn man ein bisschen mehr Rock oder so Sachen haben wollte. Und der lief, den gab es sehr lang, und das war ein Dokumentarfilm. Wir haben da darüber ein sehr spannender Dokumentarfilm über die Zeit natürlich, die Zeitgeschichte. Vor allem, weil der Film dann auch versucht, so ein bisschen, er zwar ein Dokumentarfilm versucht, aber in Form einer Radiosendung dieses Phänomen AFN auch darzustellen. Leider ist einer der Regisseure, Wolfgang Richter, im letzten Jahr gestorben. Also wir haben mit ihm zusammen die Digitalisierung angefangen, und während der Prozesse ist er leider gestorben. Wir haben sie finalisiert und zeigen den Film jetzt natürlich im Kino auch ein bisschen im Gedenken an Wolfgang Richter, der zusammen mit Hannes Karnick eben den Film gemacht hat. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, sich den Film anzuschauen. Er muss nicht historisch bewandert sein, er macht einfach nur Spaß, weil man hat sehr viel Musik auch in dem Film. Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Dokumentarfilm, Der Störenfried, Ermittlungen zu Oskar Brüsewitz von Thomas Frickel. Oskar Brüsewitz war ein Pfarrer in der DDR, der sich eben aus Protest selbst verbrannt hat, angezündet hat. Und über dieses Ereignis, über diesen Menschen geht dieser Dokumentarfilm und erzählt eben auch und ordnet ihn eben auch so ein bisschen zeitgeschichtlich ein. Wie war das denn damals zu der Zeit in der Situation in der DDR? Wie war die Gesellschaft? Was hat ihn dazu bewogen? Was war das für ein Mensch? Ein spannender Film, der ein Thema beleuchtet, das nicht einfach ist. Und auch da wird es eine Einführung geben. Vielleicht ist sogar Thomas Frickel anwesend. Wir hoffen es sehr. Und natürlich jede Menge Unterhaltungsprogramme. Es gibt dann auch einen Versuch mit einem Kurzfilmprogramm. Wir haben das Kurz und Bunt genannt. Das ist eine Kompilation oder eine Zusammenstellung vieler kurzer Filme aus der Stummfilmzeit, aus den 1920er Jahren eben. Die alle, Stummfilm war ja nicht immer nur, war ja nicht schwarz-weiß, sondern die sind alle entweder mit Farbverfahren oder eingefärbt, spät nachträglich wurden. Und da das ja alle Stummfilme sind, wird die eigentliche Präsentation der Filme innerhalb dieses Programms auch dann live am Klavier begleitet.
Ja, sehr schön. Das klingt nach einem sehr vielseitigen Programm. Dann, vielen Dank für den Einblick. Hast du persönlich ein Lieblingsdigitalisierungsprojekt oder einen Lieblingsfilm?
Es ist interessant, weil ich werde das oft gefragt. Und ich muss dann gestehen, die Lieblingsfilme sind immer die, an denen man gerade arbeitet, weil dann hat man sich so in die reingearbeitet und so mit denen auseinandergesetzt, dass sie einem richtig nahe geworden sind. Und es sind dann immer wieder neue. Das heißt, ich habe keine All-Time-Favorites, sag ich mal, sondern es sind immer irgendwie die, an denen gerade ist, wo man gerade Erfolge vermeldet hat, weil dies oder jenes geklappt hat oder weil man ein seltenes Material aufgetrieben hat, das vielleicht verloren galt und dergleichen mehr. Das heißt, das sind eigentlich diese Sachen, die einen Film lieb machen. Und daher ist es schwierig zu sagen. Also hier hatten wir irgendwie, ich sag mal, Wintermärchen viel Spaß gemacht. Einmal wegen den verschiedenen Punkten, die ich schon genannt habe. Und auch, weil das so ein Film ist, wo ich sage, ne, eigentlich ist das jetzt nicht meine Art Film, aber wo man sich dann einfach so reingesehen hat und der einem dann einfach immer wieder Spaß macht. Oder auch so ganz, ich sag mal, einfache Filme, wie so ein einfacher Rümann-Film, Keine Angst vor großen Tieren, der jetzt erstmal so ein typischer Rümann-kleiner Mann gegen die Großen sozusagen ist, aber der so charmant einfach ist und das so charmant einfach rüberbringt, dass man einfach gerne anschaut. Oder auch so ein Film wie Bellamy, der jetzt hier ist von Willy Forst. 30er Jahre, viel Musik, ein musikalisches Thema, dieses Lied. Bellamy ist ja ein Lied und das wird als Thema, trägt es durch den ganzen Film. Und es geht auch um so einen Lebemann, oder so ein bisschen lockere Einstellung zum Leben hat und der seinen Erfolg nur durch seinen Erfolg bei den Frauen verdankt. Also eigentlich ein heute politisch brisantes geht gar nicht mehr. Aber schön gemacht, weil das ist ja schon 1939 sogar, das heißt, das ist ja kurz vor Kriegsbeginn, die Nationalsozialisten haben wir alle schon gleichgeschaltet und auch da, die Vorlage ist ja ein Roman von Guy de Maupassant, der sehr gesellschaftskritisch ist, da wurde sehr, sehr viel entschärft, aber man sollte eben da nicht drauf gucken, wie viel wurde entschärft oder ist nur übrig, sondern was haben sie trotzdem gemacht, wo wurde denn die Kritik wirklich versteckt in dem Film und wo ist es noch präsent, allein dadurch, dass das Setting in Frankreich ist, konnte da nämlich viel kritisiert oder gezeigt werden, weil es heißt, ja, das sind ja die Franzosen, aber eigentlich, dass sozusagen der Blick zurück auf die eigene Situation damit auch geschaffen wurde, das also finde ich dann teilweise ganz wunderbar bei so Filmen, weil man muss dann immer sitzen und drehen und schmunzelt die ganze Zeit vor sich hin, trotz aller politischen Unkorrektheit, die aus heutiger Sicht so gar nicht mehr geht, aber man muss halt die Filme so ein bisschen in ihrem Kontext sehen, auch in ihrem historischen Kontext.
Mhm. Ja, und dass das nächste Projekt immer das Schönste ist, das spricht ja für deine Arbeit, würde ich sagen.
Ja, in jedem Fall. Es ist natürlich immer auch sehr schön, wenn man einfach sich mit den Sachen befassen kann und auch wenn man sich vor allem so intensiv mit befassen kann, weil wenn man dann sich dann 6-7 Mal die gleiche Material anschaut und nur noch Blicke für Schrammen, Kratzer oder Schäden hat, trotzdem kommt man da zu einem tiefen Bezug, sag ich mal, zu diesen Sachen, dass man einfach nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat und das beste Lob, dass man einen Film machen kann, ist, wenn nach getaner Arbeit man sich dann zur Abnahme den Film nochmal im Kino anschaut und er gefällt einem. Nicht nur sagt, oh Gott, und das und das und jenes, sondern man schaut sich an und sagt, ja, das ist es jetzt.
Ja, genau das werden wir nächste Woche am Wochenende tun. Dann, dir vielen Dank fürs Gespräch.
Jo, gerne.
Film-Erbe Digital, Film Preservation Weekend findet vom Donnerstag 22. bis Sonntag 25. Januar 2026 bei uns im Kino des DFF statt. Infos findet ihr auf unserer Website dff.film und über die Digitalisierungs- und Restaurierungsarbeit des Filmarchivs haben wir auch schon öfter im Podcast gesprochen. Wenn euch das interessiert, dann hört gerne auch in die früheren Folgen mal rein. Und insgesamt freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr den Podcast abonniert oder anderen davon erzählt. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast und bis bald im Kino.